Lasst uns also lesen 5. Mose, Kapitel 21, die Verse 18 bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. Sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, dass ganz Israel es hört und sich fürchtet. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir brauchen deine Wahrheit. Herr, wir können nur geheiligt werden durch deine Wahrheit und wir wissen, dein Wort ist Wahrheit. Herr, füll unsere Herzen mit deiner Wahrheit. Gib uns deinen Geist, damit dein Geist, der Geist der Wahrheit, uns in aller Wahrheit leitet. Herr, gib uns Ohren, die hören, Verstand, der versteht und Herzen, die glauben und anwenden. Dieser Abschnitt heute Abend führt uns in vielleicht eine Methode der Kindererziehung, die durch jedes pädagogische System fallen würde. Also wenn wir heutzutage in eine Pädagogikvorlesung gehen würden und diese Art der Erziehung vorschlagen würden, dann würden wir wahrscheinlich glatt durchfallen, wenn nicht mit dem Psychologen reden müssen für das, was wir vorschlagen. Und dennoch ist es das, was Gott von seinem Volk gefordert hat. Und wir neigen oft dazu, das Wort Gottes aus unserer Perspektive auszulegen. Wir lesen so einen Abschnitt und denken, das ist komisch. Wir lesen so einen Abschnitt und denken, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Doch eigentlich sollte unsere Reaktion sein, dass wir so einen Abschnitt lesen und fragen, vielleicht stimmt mit unserer Erziehungsmethode was nicht. Vielleicht haben wir was verloren, was wir eigentlich hätten behalten sollen. Ich glaube, was wir verloren haben, ist ein Wert, der auch unangenehm ist, nämlich Gehorsam. Was Gott hier fordert, ist Gehorsam. Und deswegen ist der Titel der Predigt auch, Gott fordert Gehorsam. Interessant, dieses Gebot taucht ja nicht nur hier auf. Dieses Gebot, dass das Kind den Eltern gehorchen soll, ist ja eines der 10 Gebote. Ob ihr euch erinnert, 5. Mose 5, Vers 16 fordert die Kinder dazu auf, ihren Eltern gehorsam zu sein. Nämlich, du sollst Vater und Mutter ehren. Okay, jetzt würden wir sagen, aber Vater und Mutter ehren bedeutet doch nicht immer gehorsam sein. Bedeutet doch nicht immer das zu tun, was die Eltern sagen. Was ist, wenn das Kind Christ geworden ist und glaubt und die Eltern aber was von ihm fordern, was gegen das Wort Gottes geht, dann soll es doch gewiss nicht gehorsam sein. Wir könnten sagen, ja, das stimmt. Aber es ist nicht die Situation, von der Mose hier ausgeht. Mose geht von dem Volk Gottes, dem Bundesvolk aus, was die Kinder im Glauben erzieht. Im Glauben und im Gehorsam gegenüber das Gesetz Gottes. Selbst Paulus fordert die Kinder auf, gehorsam zu sein. Paulus sagt in Epheser 6, Vers 1 bis 3, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn es ist recht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Paulus greift dieses Gesetz auf und sagt, ihr Kinder, eure Pflicht ist es, gehorsam gegenüber euren Eltern zu sein. Und das hier steht eine Reihe von Pflichten, die Paulus aufzählt. Er spricht über die Pflichten von Ehemännern und Ehefrauen. Er spricht danach über die Pflichten von Knechte und von Sklavenhaltern. In diesem Kontext sagt Paulus, ihr sollt gehorsam sein. Und das ist das, was Gott von euch fordert, gehorsam gegenüber den Eltern. Dieser Gehorsam gegenüber den Eltern ist letzten Endes Gehorsam gegenüber Gott, denn es ist Gehorsam gegenüber des Gesetzes. Achtet darauf, was Paulus sagt, weil er das Gesetz auslegt. Er sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Wir sind unseren Eltern gehorsam gegenüber, wir ehren unsere Eltern im Herrn, in Christus. Natürlich sagt Paulus hier indirekt, wenn eure Eltern was von euch fordern, was gegen das Wort Gottes entspricht, dann sollt ihr es nicht tun. Es könnte möglich gewesen sein, dass in Ephesus in der Gemeinde Kinder waren, die zum Glauben gekommen sind, wo die Eltern nicht zum Glauben gekommen sind. Und vielleicht haben die Eltern gesagt, so, wir gehen jetzt hier zum Tempel und beten die Diana an, unsere Göttin hier in Ephesus. da mussten die Kinder natürlich auch gegen ihre Eltern stehen und sagen, soweit es möglich war natürlich, nein, wir kommen nicht mit. Nein, wir kommen nicht mit. Aber ich glaube, wir gehen zu weit, wenn wir sagen, aber es gibt doch Ausnahmen gegenüber dem Gehorsam. Und wir versuchen immer, die Ausnahmen zu finden. Die Ausnahmen, wie weit müssen wir gehorsam sein und wann können wir aufhören, gehorsam zu sein. Aber ich glaube, das ist nicht die Idee, die Mose hatte. Und so nicht die Idee, die Paulus hatte. Denn Paulus sagt hier in Vers 4, und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Wir sehen also die Idee des Gesetzes, die Idee auch, die Paulus hat, das Verständnis ist, dass die Eltern ihre Kinder im Glauben an Gott erziehen, im Glauben an Christus erziehen. Das ist die Pflicht der Eltern, das ist die Pflicht hier und es scheint hier auch so wirklich der Fall zu sein. Es scheint hier zu sein, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, dass die Töchter jetzt ausgeschlossen sind, aber es ist oft so, dass vielleicht Söhne widerspenstiger sind als Töchter und störrischer als Töchter. Und das heißt, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen. Ihr seht, die Eltern haben ja schon angefangen, die Kinder zu erziehen. Es ist nicht so, dass die Eltern die Erziehung vernachlässigt hätten oder dass die Eltern gesagt haben, ja, wir lassen das Kind mal aufwachsen und sehen dann, was wir machen. Und Mose geht hier wirklich vom Idealfall aus, dass die Eltern gesagt haben, dieses Kind hat uns Gott gegeben und wir erziehen dieses Kind im Glauben und im Gehorsam gegenüber Gott. Wir erklären dem Kind, was die Gebote Gottes sind. Wir erklären dem Kind, was Gott Großes getan hat. Denn das war die Aufgabe der Eltern. Immer wieder hören wir die Aufforderung, erzählt der nächsten Generation, was Gott getan hat. Erzählt es, damit es nicht vergessen wird. Aber dieses Kind will einfach nicht hören. Es will der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorchen. Und hier ist ein interessanter Punkt. Wenn wir in Sprüche schauen, dann heißt es, der Anfang aller Weisheit ist Gottesfurcht. Und dann heißt es aber auch, der Anfang aller Weisheit ist, Weisheit zu gelangen. Und dann heißt es, der Anfang aller Weisheit ist, deinem Vater und deiner Mutter zu gehorchen, wenn sie dir sagen, was du tun sollst. Das Kind hier verweigert sich Weisheit anzusammeln, es verweigert sich, Gott zu fürchten. Es weigert sich davor, gehorsam gegenüber Gott zu sein. Sollte uns vielleicht eine Warnung sein und vielleicht müssen wir oder einige von euch Buße über das tun, wie ihr in der Vergangenheit mit euren Eltern umgegangen seid. Als ihr vielleicht noch in deren Haushalt gelebt habt, als ihr vielleicht noch von ihnen erzogen worden seid und ihr nicht gehorcht habt. Obwohl ihr vielleicht sogar wusstet, dass ihr ihnen hättet gehorchen sollen, war es richtig. Aber lasst uns weitergehen. Das heißt ja, sie haben der Stimme der Vater und der Mutter nicht gehorcht. Sie wollten Gott gegenüber nicht gehorsam sein und ihnen auch nicht folgen, wenn sie ihn züchtigen, bestrafen. Und wir sollten aufpassen, züchtigen hier im Alten Testament und im Wort Gottes bedeutet nicht, das Kind kriegt eine Woche Fernsehsperre oder Internetverbot. Das bedeutet, der Vater hat die Route ausgepackt, das Kind körperlich bestraft. Ich weiß nicht, ob ihr mal von euren Eltern eine bekommen habt. Ich weiß, es ist unpopulär und es ist vielleicht auch nicht immer die richtige Methode, aber ich weiß, ich kann die wenigen Momente, wo meiner Mutter oder mein Vater vielleicht die Hand ausgerutscht ist, kann ich sehr gut erinnern. Und ich weiß, dass ich wusste, da habe ich was falsch gemacht. Und da habe ich meine Eltern zu weit gereizt. Aber dieser Sohn scheint es nicht hier zu haben. Dieser Sohn hat selbst die körperliche Bestrafung, die wirklich die letzte, allerletzte Methode sein sollte, nicht verstanden und war immer noch ungehörig. Und dann heißt es, so soll sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten jener Stadt führen und zu dem Tor jenes Ortes. Sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Pausieren hier kurz, um darüber nachzudenken, was das für Überwindung gekostet haben. Ich meine, wer von euch, ich weiß, die meisten von uns haben noch keine Kinder, aber werden hoffentlich irgendwann Kinder haben. Was für eine Schande es sein muss, sein eigenes Kind zu nehmen und vor die ganze Stadt zu führen. Vor der ganzen Stadt zu sagen, unsere Erziehung hat nicht funktioniert, das Kind will nicht auf uns hören. Was für eine Beschämung es vor allem in einer Gesellschaft wie Israel gewesen sein muss, vor der ganzen Stadt, vor dem ganzen Dorf, vielleicht sogar vom ganzen Land bekannt zu machen, dieses Kind ist ungehorsam, verdient bestraft zu werden. Wie sehr schämen wir uns manchmal mit unseren Sünden vor Gott zu kommen. Wie sehr schämen wir uns manchmal, wenn wir gesündigt haben, vor Gott zu kommen. Und nicht mal von einer anderen Person, sondern vor Gott zu kommen und ihm zu sagen, ich habe gesündigt, wo Gott uns mit offenen Armen empfängt. Wie viel sehr muss es eine Schande für die Familie gewesen sein, jemanden öffentlich der Strafe preiszugeben. Das war der Folge des Ungehorsams. Scham durch Schaustellung. Und dann sagen die Eltern hier, und das ist ein interessantes Detail, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Ein Schlemmer und ein Säufer. Und ja, wahrscheinlich haben früher in Israel Kinder früher Wein zu trinken bekommen als heutzutage. Aber ein Säufer war bestimmt kein 8-jähriges Kind oder ein 10-jähriger Sohn. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen. Es geht hier nicht um Kinder, die vielleicht in ihrer Kindheit eine Trotzphase durchmachen. Und die Eltern sagen, es ist so trotzig, es hat keine Chance mehr, kommen, lass uns das zu den Ältesten bringen. Es geht hier um Kinder, um Söhne, die zu einem Punkt gekommen sind, wahrscheinlich dem Alter, wo wir jetzt Pubertät sagen würden, die einfach nicht mehr gehorsam sein wollen, die nichts von ihren Eltern annehmen wollen. Jemand, der schlemmt und säuft, ist jemand, der ziemlich viel Alkohol trinkt und ziemlich viel isst und damit nicht mehr aufhört und es so weit treibt, dass es Sünde ist. Ich meine, wir lesen im Wort Gottes oft genug, dass wir Wein trinken sollen, weil es uns fröhlich macht. Und wir Wein trinken dürfen und dass wir essen dürfen. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, hat er sie ins Paradies gesetzt und hat gesagt, esst von allem, außer von diesem einen Baum. Als Noah aus der Arche gekommen ist und Gott den neuen Bund mit ihm geschlossen hat, hat er gesagt, esst von allem und sogar von den Tieren sollst du essen. Essen ist etwas, was wir genießen dürfen, was wir von Gott annehmen dürfen, worüber wir uns freuen dürfen. Gutes Essen ist eine Freude. Guter Wein ist eine Freude. Wir brauchen uns ja nicht selbst belügen, dass wir sagen, oh nee, Wein ist eigentlich gar nicht so toll. Und wir mögen eigentlich keinen Alkohol. Aber dieser Sohn, es ist so weit getrieben, dass es zur Sünde geworden ist. Es ist im Prinzip Völlerei und Saufsucht, was wir hier lesen. Er ist nicht verantwortungsbewusst mit den Gaben umgegangen, die ihm Gott gegeben hat. Und dieser sollte vor die Ältesten geführt werden. Und ich denke, das gibt uns einen wichtigen Punkt, nämlich, dass der Gehorsam, der von uns gefordert wird, nicht aufhört, wenn wir 18 werden, dass der Gehorsam auch nicht aufhört, wenn wir das Elternhaus verlassen, sondern dass wir immer noch verantwortlich sind, unsere Eltern zu ehren, dass wir vor allem immer noch die Verantwortung tragen, gegenüber Gott gehorsam zu sein. Mir hat mein Freund erzählt, dass seine Tochter älter geworden ist und angefangen hat zu studieren, dass er sich mit ihr hinsetzen musste, weil sie die Idee hatte, jetzt bin ich 18, jetzt bin ich studiere ich, jetzt fängt ein komplett neues Leben für mich an. Und das stimmt. Aber er hat zu ihr gesagt, du musst eins wissen, du hörst niemals auf, Rechenschaft ablegen zu müssen. Solange du in unserem Haus lebst und solange du unsere Tochter bist, wirst du uns Rechenschaft ablegen müssen. Aber du wirst immer Gott Rechenschaft ablegen. Wir dürfen es nie vergessen. Dieser Sohn, der vor die Ältesten der Stadt geschleppt worden ist, der war nicht mehr nur 5 oder 8 oder 10. Der war für Israel in einem zurechnungsfähigen Alter. Der war wahrscheinlich dazu in der Lage, selbst Familie zu gründen und war ungehorsam gegenüber seinen Eltern, gegenüber Gott. Und dann kommt der Schock, den wir sowieso heutzutage erstmal verdauen müssen. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. Dieser Sohn, der jeglichen Gehorsam verweigert hat, sollte sterben. Warum? So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das ganz Israel es hört und sich fürchtet. Wir sehen jetzt zwei Dinge. Erstens, Ungehorsam gegenüber den Eltern allein, aber daraus folgend auch gegenüber Gott fordert den Tod, fordert bestraft zu werden, fordert die schlimmste Strafe, die man in Israel damals hat kriegen können, nämlich den Tod. Vielleicht sollten wir uns manchmal mehr Gedanken darüber machen, wie wir mit dem umgehen, was uns Gott sagt, was wir tun sollen. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert und unsere Eltern werden uns nicht mehr vor die Ältesten der Stadt schleppen. Ja, wir leben in Deutschland und es gibt auf die Straftaten, die wir tun, keine Todesstrafe mehr, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass Gott von uns Gehorsam fordert und unser Ungehorsam eigentlich den Tod, die Höchststrafe verdient. Und aus neutestamentlicher Perspektive können wir durchaus weitergehen, nicht nur den Tod, den wir am Ende unseres Lebens leiden werden, sondern den ewigen Tod, den zweiten Tod, wo die Offenbarung sagt, diejenigen werden in den See, der aus brennendem Schwefel besteht, geschmissen werden, samt dem Teufel und aller seiner Dämonen und dort die ewige Strafe Gottes verdienen. Diesen Tod verdienen wir für unseren Ungehorsam, für das Nichthalten der Gebote Gottes. Dann sehen wir hier noch etwas. Wir sehen nämlich, dass dieser Mann sterben sollte, damit das Böse aus seiner Mitte ausgerottet wird und das ganz Israel es hört und sich fürchtet. Dieser Tod des einen jungen Mannes sollte dazu führen, dass das Böse eingedämmt wird. Und das ist ein wichtiges Prinzip des Gesetzes. Es dämmt das Böse ein. Und wir wissen von Jesus, dass er selbst sagt, ein bisschen Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich weiß nicht, wie gut ihr mit der Backkunst vertraut seid, aber Sauerteig ist, wenn man den mit Mehl und anderem Teig mischt, der durchsäuert und macht den Rest des Teiges zu Sauerteig. Und wenn man diesen Mann hätte leben lassen, dann hätte er den einen und dann den nächsten angesteckt. Seinem Ungehorsam. Und Gott setzt hier ein klares Zeichen und sagt, diesen Ungehorsam dulde ich nicht. Und das Böse muss aus der Mitte des Volkes ausgerottet werden. Und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Hier kommen wir zu dem nächsten pädagogischen Punkte heutzutage übersehen wird. Nämlich Furcht und Angst ist nichts Schlimmes im Wort Gottes. Sich vor Strafe zu fürchten ist ein Schutz, nicht das Falsche zu tun. Gott zu fürchten, sagt Sprüche, ist der Anfang aller Weisheit. Den allmächtigen, heiligen Gott zu fürchten und zu wissen, was er uns antun kann, ist etwas Gutes. Etwas, was wir bewahren sollten, ist etwas, wonach wir eigentlich streben sollten. Diese Warnung, die wir hier sehen, diese Wahrheit, dass Gott unseren Ungehorsam der schlimmsten Strafe, die es gibt, bestrafen müsste, sollte uns helfen, mehr danach zu streben, ihm zu dienen, seinen Willen zu tun, gehorsam zu sein. Jesus selbst sagt, fürchtet nicht den, der euren Leib verderben kann, sondern der Leib und Seele in die Hölle werfen kann. Unser Ungehorsam kommt oft daher, dass wir Menschen fürchten, anstatt Gott zu fürchten. Wir sollten Gott fürchten, anstatt Menschen. Aber ich möchte euch an dem heutigen Sonntagabend nicht deprimiert zurücklassen und in Angst hängen lassen und in Sorge, was morgen sein könnte, wenn Christus wiederkommt, sondern ich möchte, dass wir verstehen, dass dieses Gesetz, wenn wir es nicht mehr so anwenden, in ihrer völligen Tragweite in Christus erfüllt worden ist. Christus, der einzige Sohn Gottes, der einzige, der wirklich gerecht war, ist zu Unrecht vor die Ältesten, nicht nur der Stadt, sondern ganz Israels gezogen worden. Er ist vor den Hohen Rat geschleppt worden, von den Pharisäern, die ihn nicht leiden konnten. Und er ist vor den Hohen Rat geschleppt worden, verhört worden. Er ist vor die obersten Statthalter, die aus Rom eingesetzt worden sind, geschleppt worden und wurde dort verhört. Das Volk hat ihn genommen und hingetragen und hat gesagt, er hat behauptet und er ist ungehorsam und wir haben ihn eigentlich zurechtgewiesen, aber er wollte auf uns nicht hören. Und er wurde verurteilt. Und er litt. Man hat mehr als nur einmal Steine auf ihn geworfen und versucht, hat ihn umzubringen. Man hat ihn ausgepeitscht, als er auf dem Weg war, ein Kreuz zu tragen. Man hat ihn verspottet und hat ihn ausgelacht und hat gesagt, ha, wenn du doch der König der Juden bist, wenn du doch der Messias bist, dann rette dich doch selbst. Er ging am Kreuz. Er wurde umgebracht. Interessant ist, dass der nächste Abschnitt, den wir nächste Woche betrachten werden, das heißt es, wenn auf einem Mann eine Sünde ist, die ein Todesurteil nach sich zieht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, so soll sein Leichnam nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt an jenem Tag begraben, denn von Gott verflucht ist derjenige, der ans Holz gehängt wurde. Du sollst dein Land nicht verunreinigen, dass der Herr, dein Gott, dir mehr begibt. Und wir müssen keine großen Gedankensprünge machen. Wir müssen keine großen Allegorien finden. Denn Paulus selbst sagt uns, dass dieser Vers von Christus spricht, verflucht ist, wer am Holz hängt. Christus wurde ans Kreuz genagelt, starb den schlimmsten Tod, den man zu der Zeit in Israel hat sterben können. Heutzutage nutzen wir Kreuze als Schmuckstücke. Kreuz in unsere Kirchen, sonst wo, aber als Christus am Kreuz hing, als die Apostel das Evangelium gepredigt haben, war es ein Symbol der Schande und der Unterdrückung und der Demütigung. Man wurde nackt ans Kreuz geschlagen, jeder hat deine Blöße gesehen. Du wurdest ausgelacht und verspottet, du warst der Schlimmste der Schlimmsten. Dort hing Christus, neben ihm zwei, die genauso schlimm waren aus der Sicht des Volkes. Einer zu seiner Rechten, einer zu seiner Linken. Das heißt, einer von ihnen war ein Totschläger, ein Schächter, der wirklich qualvoll Menschen umgebracht hat. Dort hängt er, der Sohn Gottes, die Ältesten gezogen, verurteilt und umgebracht. Warum? Um unsretwillen. Christus hat all dies erlitten um unsretwillen. Er, der gehorsam war. Wenn wir diesen Abschnitt in 5. Mose lesen und lesen, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, dann würden wir sagen, aber Christus doch nicht. Christus war seinen Eltern gehorsam. Christus hat mit ihnen alles gemacht, was er hat machen müssen. Er ist mit ihnen jedes Jahr nach Jerusalem gereist, um die Opfer zu bringen. Höchstwahrscheinlich hat er schon im frühen Alter seinem Vater als Zimmermann geholfen. Er hat alles über sich ergehen lassen, obwohl er wusste, er ist der Sohn Gottes, er ist derjenige, der diese Gesetze geschrieben hat. Hat er sie trotzdem eingehalten? War gehorsam? Paulus sagt, ja, gehorsam bis zum Tod. Christus war der Gehorsame, den aller Ungehorsam seines Volkes gelegt worden. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir aufschlagen, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Ich könnte den Vers aus dem Kopf zitieren. Es ist für mich persönlich einer der wichtigsten Verse der Bibel. Ich weiß, man sollte die Bibel nicht in wichtig und unwichtig einteilen. Aber einer der Verse, der die Wahrheit des Kreuzes ganz klar definiert. Und er heißt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, und das ist natürlich Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist die Wahrheit, auf die unser Abschnitt heute Abend hinzeigt. Dass der, der ohne Sünde war, zu dem Ungerechten, zu dem sündigen Sohn wurde, der gestorben ist. Damit wir als ungehorsame Kinder Gottes die Strafe nicht mehr tragen müssen. Damit uns vergeben ist. Es heißt, er, der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde gemacht. Paulus benutzt eine Sprache, die sagt, Christus war die Sünde. Er ist die Sünde geworden. Er identifiziert unsere Sünde mit Christus so sehr, dass man sie im Prinzip schon nicht mehr trennen kann. Und genau das hat das Kreuz für die Juden symbolisiert. Derjenige, der am Kreuz war, der war so sündig, dass er in sich Sünde war im Prinzip. Damit wir in ihm, in Christus, wenn wir an Christus glauben, zur Gerechtigkeit hier wieder die Identifikation. Wir sind so sehr mit Christus verbunden, dass wir nicht mehr ich und du sind, sondern dass wir Gerechtigkeit sind in Gottes Augen. Die Gerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind und unser Herz prüfen und unser Leben prüfen, dann finden wir ganz viele Punkte, wo wir ungehorsam sind. Wo wir das Wort Gottes nicht füllen, und ich will es nicht schönreden, denn es ist immer noch Sünde, aber die Hoffnung liegt nicht in uns, dass wir besser werden können. Auch wenn uns der Hebräerbrief sagt, dass Gott uns züchtigt, wenn wir sündigen. Damit wir umkehren und ein gutes Leben leben. Dennoch liegt unsere Hoffnung nicht in unserem besseren Leben, sondern in Christus, der all unsere Strafe getragen hat. Der als der ungehorsame Sohn gestorben ist, obwohl er gehorsam war. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit werden. Und es sollte für uns natürlich auch nicht zur Ausrede werden. Es darf für uns auch nicht zur Ausrede werden, dass wir dann sagen, ja, dann können wir ungehorsam sein. Dann können wir sündigen. Paulus sagt deutlich, dass das die falsche Annahme ist. Vielmehr sollte die Tatsache, dass unsere Strafe auf Christus lag, uns dazu ermutigen und anleiten, dass wir weniger sündigen. Dass wir versuchen, gehorsam zu sein. Dass wir bemüht sind, gehorsam zu sein. Manchmal sind wir als Menschen vielleicht etwas stur und auch etwas begriffsstutzig und brauchen etwas mehr, um das zu lernen. Und deswegen sagt uns das Neue Testament, ich habe schon erwähnt, im Hebräerbrief, gibt es uns genau die Parallele, dass es sagt, ein Vater, der sein Kind liebt, der züchtigt es. Hier auch wieder, züchtigt im Sinne von schlagen geliebt. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, und achtet es als Ehre, wenn Gott euch züchtigt. Vielleicht haben wir manchmal Zeit in unserem Leben, wo es hart ist, wo wir was erleben, was wir nicht verstehen, wo wir denken, warum muss mir das passieren? Vielleicht nutzt Gott es, um uns zu züchtigen, uns zurechtzuweisen auf den rechten Weg. Und liebe Geschwister, lasst uns nicht diejenigen sein, die dann trotzdem im Ungehorsam weiterleben. Lasst uns jeden Moment unseres Lebens, jedes Mal, wenn wir zum Wort Gottes kommen und das Wort Gottes lesen, lasst unsere Herzen und uns selbst daran prüfen, ob wir so leben, wie es Gott von uns dort fordert. Denn das Wort Gottes warnt uns, dass diejenigen, die im Ungehorsam verharren, keine Buße tun, dass die schlimmste Strafe erleben werden, die er erlebt. Aber wenn wir in Christus glauben und darauf vertrauen, dass er uns durch die Kraft des Heiligen Geistes ändert, dann können wir nicht nur verstehen, was wir falsch tun, sondern haben wir die Verheißung, dass Gott uns hilft, das Richtige zu tun. Das ist das Versprechen, das uns Gott gibt. Christus ist für deine Sünden gestorben, wenn du glaubst. Und es ist ein Zuspruch, der nicht mehr weggenommen wird. Paulus sagt uns in Römer 8, dass die, die durch Christus errettet sind, auf ewig errettet sind und nicht mehr verloren gehen, wenn wir glauben. Und Gott gibt uns das Verheißen, dass er uns mit ihm alles geben wird, was wir brauchen. Alles, um ein gottgefälliges Leben leben zu können. Und das bedeutet auch den Heiligen Geist. Jesus sagt, wenn ihr, die ihr sündig seid, euren Kindern was zu essen geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Und wir sind schwach, wir sündigen. Gott verspricht uns seinen Geist, damit wir leben können.